Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um Familienkonzepte. Also ich glaube, jeder hat da so seine eigene, ziemlich persönliche und intime Familienkonzept-Ding, in dem er aufgewachsen ist. Und ich glaube auch, dass das sehr wichtig für einen selber ist und niemand kennt sein Familienkonzept und was es bedeutet, darin zu wohnen oder darin aufgewachsen zu sein, wie man selber. Deswegen glaube ich auch, dass es so persönlich ist, dass es fast schwierig ist für mich, da jetzt irgendwas zu sagen. Aber ich habe mir da ein paar Gedanken drüber gemacht und die wollte ich mit euch teilen. Also es gibt ja verschiedene Arten, wie Familien aufgebaut sind. Und schon lange ist man kein Außenseiter, wenn man nicht in dieser typischen Vater, Mutter, zwei Kinder, Eltern natürlich verheiratet, ein Mädchen, ein Junge, aufgewachsen ist. Und es gibt verschiedene Konzepte. Es gibt Frauen, es gibt alleinerziehende Mütter, Väter, vielleicht sogar Paare, die, also lesbische oder halt homosexuelle Paare, die Kinder bekommen. Da gibt es ja auch von der Wissenschaft verschiedene Möglichkeiten, jetzt auch Kinder zu bekommen. Also man braucht nicht zwingend einen Mann und eine Frau, um ein Kind zu bekommen. Und deswegen gibt es da auch immer mehr neue Familienkonzepte. Und mir kommt vor, dass das auch etwas ist, was jetzt nicht unbedingt in den Medien oder in Filmen zum Beispiel nicht gezeigt wird. Also wenn man zum Beispiel in so Serien wie Modern Family gibt es auch ein schwules Paar oder es gibt ein Paar, wo ein alter oder älterer Mann eine junge Frau hat. Es gibt eine typische Vater-Mutter-Beziehung, gleiches Alter, wo es aber wahnsinnig viele Probleme gibt. Es gibt Geschiedene und also dieses Familienkonzept ist ein sehr wichtiges Thema und ich finde, das sieht man auch in eben zum Beispiel Filmen oder Serien. Und in der Psychotherapie werden viele abnorme Verhaltensmuster begründet, indem man sagt, ist ja klar, dass der Junge so geworden ist, wie er ist. Er ist ja zum Beispiel mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen oder es ist ja klar, dass die Tochter oder dass dieses Mädchen sich so verhält, wenn sie so einen Vater gehabt hat oder was auch immer. Also es werden oft Verhaltensmuster mit der Familie, in der man aufgewachsen ist, begründet. Und das zeigt auch die Wichtigkeit der Familie, in der man aufgewachsen ist. Viele Probleme von Menschen lassen sich also angeblich auf die innere oder die innerfamiliären Probleme zurückführen. Und das betrifft normale Familien, wie eben Vater, Mutter. Das betrifft aber genauso alleinerziehende Eltern, Familienkonzepte oder Familien, wo vermeintlich alles in Ordnung ist, Familien, wo der Vater irgendwie sehr aggressiv war, wo die Mutter narzisstische Züge hatte oder was auch immer. Also es betrifft wirklich alle verschiedenen Familien. Also wer sagt, dass diese gesellschaftlich gewollte Struktur, dass es einen Vater und eine Mutter gibt, und diese Familie daraus entsteht, nicht das Unnatürliche ist und uns im Endeffekt sogar krank macht, weil das ist ja das, was da gezeigt wird. Außerdem ist dieses von außen perfekte familiäre Bild, das es gibt, wirklich so perfekt. Gerade wenn sich Familien so unglaublich perfekt geben, habe ich den Eindruck, sie sind noch unperfekter, als würden sie irgendein Geheimnis vertuschen wollen. Diese am Sonntagmorgen den Mercedes vor der Einfahrt putzende Familie, die zusammen irgendwie dann noch in die Kirche geht zum Beispiel am Sonntag und Mittagessen danach und dass gerade dort eigentlich etwas vertuscht wird, zum Beispiel, dass die Frau schlecht behandelt wird, dass der Vater irgendwie narzisstische Züge hat. Oder vielleicht auch die Mutter oder dass die Kinder irgendwie Probleme machen in irgendeiner Weise. Wobei ich sagen muss, dass zum Beispiel bei magersüchtigen Mädchen sind das oft, aber auch Buben, ist es oft so, dass sie eigentlich, also dass ihre Magersucht zeigt, dass sie durch das Nichtessen irgendwie auf sich aufmerksam machen wollen und dass da vielleicht doch im Geheimen irgendwie Sachen passieren, die sie fertig machen und sie nicht damit umgehen können und deswegen einfach sich selbst in einer gewissen Art und Weise zerstören, indem sie nicht essen. Und diese Doppelmoral gibt es vor allem, weil ich gerade darüber gesprochen habe, vor allem auch in der Kirche. Also gerade diese Leute, die dann am lautesten am Sonntag mitsingen, sind auch die, bei denen man dann plötzlich von irgendwelchen Skandalen hört. Auch in der Kirche selbst gibt es ja, oder gab es ja, gibt es immer noch, viele tragische Berichte von Priestern, die jungen Mädchen was antun oder auch jungen Buben. Es ist ja auch so, dass sie viele ihrer Grundbedürfnisse, ihrer menschlichen Grundbedürfnisse, gerade in sexueller Hinsicht unterdrücken müssen. Und da passieren dann auch halt viele Sachen. Diese Doppelmoral ist wie, als würden sie sich ihr vermeintlich schlechtes Gewissen wieder freikaufen, weil es ja im Rahmen einer religiösen guten Tat ist, sozusagen. Also die Kirche als Ort, wo es in Ordnung ist, solche Sachen zu machen, auch wenn sie irgendwie wissen, dass es nicht in Ordnung ist, aber sie kommen für sich selbst damit klar, dass sie diese schrecklichen Dinge machen. Und es sieht von außen zumindest so aus, als würde es deswegen in Ordnung sein, weil es im Rahmen der Kirche passiert. Beziehungsweise es muss ja für sie in Ordnung sein, weil sie kommen psychisch damit klar. Sie kommen damit klar, sie können damit leben, dass sie schlimme Sachen machen und dass sie das Leben von jungen Leuten und den Glauben von jungen Leuten so ausnützen, um ihre Bedürfnisse zum Beispiel in sexueller Hinsicht freien Lauf geben zu können. Und sie müssen damit leben können, sonst würden sie sich umbringen. Also vielleicht leben sie nicht gut damit, vielleicht fühlen sie sich sogar schlecht, aber sie schaffen es dann trotzdem irgendwie damit klarzukommen. Und eigentlich könnte man ja meinen, dass ein Mensch, der im Rahmen einer Institution wie der Kirche anderen Menschen und ihren Glauben und Vertrauen ausnützt, kein schlechtes Gewissen haben kann, weil das ja etwas Schreckliches ist. Weil man meint, dass man für ein schlechtes Gewissen auch einen Funken Moral braucht und dieses dreiste Ausnützen von dem Glauben anderer Menschen ja nicht wirklich moralisch ist. Aber anscheinend brauchen die Leute doch irgendwas, um ihre Schandtaten zumindest für sie okay zu machen. Das bedeutet, dass es ihnen vielleicht bewusst ist oder vielleicht auch nicht bewusst ist, dass ihr Verhalten unkorrekt ist. Ich möchte damit nicht pauschal sagen, dass alle Menschen, die in der Kirche sind und die in die Kirche gehen, zwangsweise etwas falsch gemacht haben und deshalb in die Kirche gehen, um sich quasi ihre Schandtaten wieder gut machen zu lassen. Aber ich habe so etwas schon mal und beobachtet und beobachte es auch immer wieder und man hört auch immer wieder davon. Also ja, wenn ihr Kirchengeher seid, dann hoffe ich, dass ihr euch nicht angegriffen fühlt, aber es gibt auf jeden Fall diese Doppelmoral in der Kirche. Aber kommen wir zurück zum Thema. Doppelmoral ist kein unwesentliches Verhalten bei Menschen. Deshalb bin ich mir immer ein bisschen unsicher und werde vorsichtig, wenn Menschen zu nett oder zu freundlich, zu korrekt sind. Und dazu gehört auch der Kirchengang jeden Sonntag. Aber Entschuldigung, ich wollte ja zum Thema Familienkonzepte zurückkommen. Und da gibt es diese Doppelmoral auch. Also wenn Familien oder eine Person in einer Familie etwas schlecht macht und ja auch alle davon Bescheid wissen, also die Familienmitglieder davon Bescheid wissen und die Familienmitglieder darunter auch leiden, dann weiß das diese Person vermutlich schon, außer sie ist irgendwie psychisch krank und merkt das nicht. Aber um damit klarzukommen, passiert diese Doppelmoral und sie versuchen halt, es wieder gut zu machen, indem sie dann zum Beispiel dieses gesellschaftlich extrem tolle Bild machen oder aufrichten oder wie man das schön sagt. Also zeigen wollen in die Gesellschaft, dass sie ja voll die gute Familie sind, aber im Endeffekt passiert da voll viel im Hintergrund. Und das ist was ich, worunter ich viel gelitten habe, und ich hoffe, dass das auch allen Leuten klar ist, dass man definitiv nicht die einzige Familie ist, bei der es Problemchen gibt. Ich kenne keine Familie mit keinen Problemen. Also ich wüsste nicht, außer ich kenne die Leute nicht gut genug, dass ich ihre Probleme nicht kenne. Aber von Leuten, die ich gut kenne, weiß ich, dass es keine Familie gibt, in der es keine Probleme gibt. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum es dieses typische Bild gibt oder diesen Willen nach dieser Familiengründung, dieses Vater, Mutter, zwei Kinder, Oma, Opa, alle sind da, alle sind glücklich, weil man weiß ja, dass es nicht zwangsläufig zu nur guten Sachen führt. Also in jeder Familie gibt es Probleme. Warum denkt man dann, dass eine Familie per se immer gut ist und perfekt ist? Ich verstehe das einfach nicht. Woher kommt dieser extreme Wunsch nach der perfekten Familie? Und was wäre eine Idee, um jetzt diese Doppelmoral in der Familie vorzubeugen? Wie könnte man dieser Doppelmoral vorbeugen? Oder was gibt es für andere Konzepte vielleicht, wie man eine Familie aufziehen könnte? Und das würde vielleicht auch etwas dazu beitragen, dass die Leute in den Familien, in denen es nicht so gut läuft, auch nicht so extrem darunter leiden. Weil die Leute leiden ja darunter, wenn es Probleme in der Familie gibt. Und ich kann da von mir selbst sprechen. Ich dachte immer, dass meine Familie die einzige ist, in der es Probleme gibt. Dabei haben wir nicht mal so extrem schlimme Probleme, wie es in anderen Familien der Fall ist. Und ich weiß, dass auch so kleine Probleme schon für Kinder gerade, auch in prägenden Phasen und so, Pubertät ohne irgendwas ist schon unwitzig. Wenn da auch noch Kleinigkeiten dazukommen, dann sind das nicht nur Kleinigkeiten, sondern für diese Kinder dann Großigkeiten oder wie man da sagt. Also Probleme gibt es überall, wo es Menschen gibt, wo Menschen zusammenkommen. Das sagt meine Oma immer. Und ich fand das immer mega nervig, aber es stimmt. Und wieso sollte es anders sein, wenn die Familie nicht dem typischen, traditionellen, konservativen Bild entspricht? Also ich meine damit, warum ist eine Familie, in der es zum Beispiel alleinerziehende Eltern gibt, per se eine Familie, in der es Probleme gibt? Warum gibt es dieses Bild, dass da Problemkinder daraus entstehen? Vielleicht gibt es Statistiken, die das sagen, aber ich denke, dass es wirklich immer auf die Erziehung ankommt und wirklich nicht auf dieses Bild. Und mir ist vor allem wichtig, dass klar gemacht wird, dass eine typische Familie nicht das Perfekte ist. Und ja, und deswegen kommt auch mein anderes Konzept, das ich mir da überlegt habe. Also ich habe es für mich so herausgefunden. Wenn eine Familiengründung mit einem Mann bei mir nichts wird, und danach sieht es zurzeit sehr stark aus, aber das ist okay, dann spricht absolut für mich absolut gar nichts dagegen, eine Familie mit einem guten Freund oder Freundin zu gründen. Also ich würde quasi meinen besten Freund nehmen und mit ihm eine Familie gründen. Und ich habe das letztens, als ich feiern war, habe ich das meinem Freund da gesagt, und also meinem guten Freund, und wir hatten noch nie was miteinander, und ich glaube auch nicht, dass das passieren wird, wenn ich ehrlich sein soll. Aber ich wäre sehr bereit, mit ihm eine Familie zu gründen. Es gibt keine Verpflichtungen, die in die Richtung Monogamie führen oder so. Also man kann trotzdem noch seinen Spaß unter Anführungszeichen haben. Und wie cool wäre es, auch im Alter mit deinem besten Freund, besten Freundin über deinen Crush an der Arbeit zu sprechen zu können. Oder dieses Konzept von einer offenen Beziehung zum Beispiel. Da geht es ja auch immer öfters darum, dass dann halt die Leute trotzdem irgendwie sich öffnen können anderen Leuten gegenüber. Und dass das ja auch viel Glück und Freude gibt. Und im Umkehrschluss auch viel Unglück und schlechte Gefühle, wenn man sich immer nur auf dieselbe Person einlassen muss, weil man in einer Ehe ist, die geschlossen ist zum Beispiel. Und es ist quasi wie eine offene Beziehung eigentlich, aber mit deinem besten Freund. Und mir ist auch klar, dass der Idealfall wäre, dass der Ehepartner auch der beste Freund ist, mit dem man zusammenlebt und mit dem man alles macht und mit dem man alles teilen kann. Aber das Konzept der Ehe hat so ein starkes Bild in der Gesellschaft mit so vielen Tabus, dass es Menschen stark unter Druck setzt. Und wenn man sich für eine Ehe entscheidet, ist es absolut tabu, andere Partner zu haben, beziehungsweise begeben die Leute so in sich selbst, so in eine Zwangsposition, diesen einen Ehepartner zu finden, der vermeintlich perfekt ist, denn es ist ja schon mal weniger gut angesehen, wenn man schon mal geschieden war. Also, ich finde, dass dieses gesellschaftliche Bild, das es gibt, Leute wirklich unter Druck setzt. Und es ist vielleicht nicht für jeden der perfekte Ehepartner da. Und das ist in Ordnung. Es ist okay, wenn man nicht seine große Liebe gefunden hat. Es gibt Menschen, die es einfach nicht haben. Und ich würde gar nicht sagen, es nicht geschafft haben, weil das würde wieder heißen, dass sie irgendwas falsch gemacht haben. Nein, es war einfach für sie nicht der Richtige da und es hat einfach nicht so sein müssen. Für andere Leute passt das perfekt und für andere Leute passt es nicht so gut. Und das ist in Ordnung. Und man sollte nicht dieses Bild haben von, man muss im Leben einen Ehepartner finden und eine Person, die man über alles liebt. Und mit der Person will man dann die ganze Zeit sein und sein Leben verbringen und sterben und zusammen im Grab liegen und so weiter. Es ist einfach so ein Druck und das verstehe ich einfach nicht. Und deshalb suchen die Leute auch immer nach etwas Besserem, weil sie immer denken, sie müssen diese eine perfekte Liebe finden, in der überall berichtet wird. Alle Songs, alle Filme drehen sich darum. Denn einmal entschieden, also wenn man einmal eine Person trifft, dann muss diese Entscheidung auch so bleiben. Also wenn man dann sich einmal mit der Person verheiratet, dann ist dann nichts mehr zurückzubringen. Man kann sich dann scheiden, aber dann ist man eben halt schon mal geschieden gewesen. Und das passt auch vielen Leuten nicht. Und als ich aber dann meinen Freunden von meiner Idee erzählt habe, von diesem Familienkonzept, dass man mit seinem besten Freund irgendwie eine Familie gründet, fanden das vor allem die eher konservativ Denkenden nicht so toll. Meine Mama, und ja, das ist auch eine meiner Freunde, fand es interessant, aber die Leute aus der Uni und so fanden das jetzt kritisch. Und was an der Idee kritisiert wurde, ist, dass das Familienkonzept Mann-Frau ist ein altbewährtes Konstrukt, das seit Hunderten von Jahren gut funktioniert hat. Warum sollte das jetzt nicht mehr funktionieren? Und das habe ich irgendwie versucht, in Teil 1 hier zu zeigen, dass es eben nicht immer perfekt funktioniert und dass es vielleicht ein altes Konstrukt ist, aber sicher nicht ein altbewährtes, weil es gibt so viele Probleme in Familien und so viele Leute, die psychische Krankheiten aus ihren Familienkonstrukten herausbringen, dass es einfach fast frech ist zu sagen, das Familienkonstrukt Mann-Frau ist ein altbewährtes und gut funktionierendes Konstrukt, ich habe aber das Gefühl, dass das mehr eine Denkfaulheit ist, dass Leute sich an alte Konstrukte ranhängen wollen, um nicht denken zu müssen. Man müsste sich ja auch umstellen auf ein neues Familienkonzept. Und was ich aber auch wichtig finde, ist, dass vielleicht ist mein Konzept mit der Familiengründung mit deinem besten Freund auch nicht perfekt. Und vielleicht hat man auch irgendwann in seinem Leben Lust, einfach nur zur Ruhe zu kommen und mit einer Person zusammenzuwohnen. Aber dann kannst du das ja mit deinem besten Freund auch machen. Aber selbst wenn es vielleicht für nicht alle Menschen perfekt ist, dann muss ich ganz ehrlich sagen, so wie es jetzt ist, ist es auch nicht perfekt. Also ich versuche mit dieser Folge nur, das Idee der Familie und der Familiengründung ein bisschen zu lockern und diese Tabus rauszuholen und diesen Druck herauszubringen. Es gibt vielleicht auch andere Familienkonzepte, an die man vielleicht gar nicht richtig denkt. Vielleicht ist euch jetzt irgendetwas ganz Neues eingefallen und ihr habt jetzt Lust, ein ganz neues Familienkonzept zu entwickeln. Aber ich finde das mit der besten Freundin eigentlich sehr schön. Und gerne kannst du mir aber auch sagen, wie du das finden würdest, beziehungsweise auch ein Feedback zu der Folge geben. Ich wollte mich sehr bedanken für die Feedbacks, die ich für die letzte Folge bekommen habe. Ihr seid alle wirklich super, super lieb und ich freue mich über jeden Einzelnen und ich wünsche euch einen sehr, sehr schönen Tag und alles Liebe.